Liebe Gemeinde, wir bedenken heute die Berufungsgeschichte des Propheten Hesekiel und wollen sie dann auch auf unser Leben heute hin auslegen. Hesekiel lebte in den letzten Jahren des 6. Jahrhunderts vor Christus in der babylonischen Gefangenschaft. Das Volk Gottes war von den Babyloniern besiegt und teilweise in die Gefangenschaft geführt worden. Als Sohn eines Priesters hätte Hesekiel eigentlich mit seinen 30 Jahren den Priesterdienst antreten sollen, aber der Tempelgottesdienst war ja nicht möglich. Und im Kapitel vor unserem Predigtext, also Kapitel 1, lesen wir, dass Hesekiel eine Gottesbegegnung erfährt. Da geschah das Wort des Herrn zu Hesekiel im Land der Chaldäer am Fluss Kebar. Und danach sieht Hesekiel zunächst eine Wolke mit Feuer und Glanz. Geheimnisvoll klingt seine Beschreibung für uns heute. Geheimnisvolle Wesen nähern sich in der Wolke mit je 4 Flügeln und Gesichtern. Sie bewegen sich vor ihm hin und her, während über ihnen in überirdischem Glanz einer auf einem Thron erscheint. Hesekiel sieht die Herrlichkeit Gottes. Ich glaube, diese Begegnung würde jeden von uns erschrecken lassen. Und so lesen wir auch von Hesekiel, als er die Herrlichkeit gesehen hatte, fiel er auf sein Angesicht und hörte einen reden. Und dann kommt in Kapitel 2 der Abschnitt, der unserer Predigt zugrunde liegt. Ich will die Verse 1 bis 7 noch einmal wiederholen. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, stelle dich auf deine Füße, so will ich mit dir reden. Und als er so mit mir redete, kam der Geist in mich und stellte mich auf meine Füße, und ich hörte dem zu, der mit mir redete. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, ich sende dich zu den abtrünnigen Israeliten und zu den Völkern, die von mir abtrünnig geworden sind. Sie und ihre Väter haben sich bis auf diesen heutigen Tag gegen mich aufgelehnt. Und die Kinder, zu denen ich dich sende, haben harte Köpfe und verstockte Herzen. Zu denen sollst du sagen: So spricht Gott, der Herr. Sie gehorchen oder lassen es, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Dennoch sollen sie wissen, dass ein Prophet unter ihnen gewesen ist. Und du, Menschenkind, sollst dich vor ihnen nicht fürchten, noch vor ihren Worten fürchten. Es sind wohl widerspenstige und stachelige Dornen um dich, und du wohnst unter Skorpionen, aber du sollst dich nicht fürchten vor ihren Worten und dich vor ihrem Angesicht nicht entsetzen, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Sondern du sollst ihnen meine Worte sagen, sie gehorchen oder lassen es, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Hesekiel wird also von Gott direkt angesprochen: Du Menschenkind. Ein alttestamentlicher Prophet erhält vom allmächtigen Gott einen direkten und konkreten Auftrag. Der lautet hier, den Israeliten in der babylonischen Gefangenschaft zu verkündigen, warum sie in dieser misslichen Lage sind. Warum? Ihnen zu sagen, wie wir es dann in den folgenden Kapiteln sinngemäß lesen: Ihr seid für euer Schicksal verantwortlich. Es gibt einen Tun-Ergehens-Zusammenhang. Der Untergang und die Zerstörung Israels ist eure Schuld. Ihr wart Gott nicht treu. Zu viel Selbstsucht, neudeutsch Egoismus, zu viel Machtstreben, zu wenig Vertrauen in den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, stattdessen Anbetung falscher ist gleich anderer Götter und zu wenig Respekt vor dem wirklichen Gott. Ihr seid Menschen, eigentlich aus Gottes auserwähltem Volk, aber mit harten Köpfen und verstocktem Herzen und einer grenzenlosen Wurstigkeit gegenüber seinen Geboten. Das ist dann auch die Definition von Haus des Widerspruchs. Wahre Worte sind oft harte Kost. Wahrheit und Wahrhaftigkeit schmecken den meisten Menschen nicht. Schon Franz Josef Strauß wies darauf hin: Everybody's darling is everybody's Rindvieh. Jetzt sind hier jüngere Leute, denen muss man erklären, wer das war. Franz Josef Strauß war mal das, was der Markus Söder heute ist, bayerischer Ministerpräsident. Also, ein Prophet Jahwes hat nicht die Aufgabe, jedermanns Liebling zu sein, denn dann ist er jedermanns Rindvieh. Also, Zeugenschaft bringt nicht Unterstützung und Wohlwollen, sondern Widerspruch ein. Hesekiel hält den Israeliten in der babylonischen Gefangenschaft den Spiegel vor. Ihr seid ein Haus des Widerspruchs, das sich gegen Gott in mannigfaltiger Weise aufgelehnt hat. Deswegen sitzt ihr jetzt in der Tinte, sprich in der Gefangenschaft fernab eurer Heimat. Wir kommen zum zweiten Teil des Textes, die Verse 8 bis zum Kapitel 3, Vers 3. Aber du, Menschenkind, höre, was ich dir sage und widersprich nicht wie das Haus des Widerspruchs. Tu deinen Mund auf und iss, was ich dir geben werde. Und ich sah und siehe, da war eine Hand gegen mich ausgestreckt, die hielt eine Schriftrolle. Die breitete sie aus vor mir und sie war außen und innen beschrieben und darin stand geschrieben Klage, Ach und Weh. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, iss, was du vor dir hast, iss diese Schriftrolle und geh hin und rede zum Haus Israel. Da tat ich meinen Mund auf und er gab mir die Rolle zu essen und sprach zu mir, du Menschenkind, gib deinem Bauch zu essen und fülle dein Inneres mit dieser Schriftrolle, die ich dir gebe. Da aß ich sie und sie war in meinem Munde so süß wie Honig. Also, wer zum Haus des Widerspruchs gehört, kann kein wahrer Prophet Gottes sein. Eine gute Messlatte, die wir anlegen könnten, um festzustellen, wer falsche Propheten sind und wer wahre Propheten sind. Nun gibt es also für Hesekiel Worte nicht mehr nur zu hören. Eine Schriftrolle aus Pergament wird ihm gereicht. Sie ist außen und innen beschrieben mit bitteren Worten Klage, Ach und Weh. Tiefe Trauer füllt die Zeilen. Die Rolle ist übermäßig gefüllt, auf beiden Seiten voller Worte, obwohl man üblicherweise nur auf einer Seite schrieb. Hesekiel soll nicht einfach nur lesen, er wird aufgefordert, du Menschenkind, iss diese Schriftrolle. Unvorstellbar erscheint das. Buchstaben essen, wer kann das? Im Pergament beißen, wem ist das zuzumuten? Du Menschenkind, gib deinem Bauch zu essen. Und jetzt kommt die wichtige Aussage und fülle dein Inneres mit dem Inhalt dieser Schriftrolle. Darum geht es. Gott sagt, nimm alles in dich auf, jedes Wort, jeden Buchstaben. Es muss gekaut und verdaut werden, was ich sage. Es muss letztlich von dir verinnerlicht werden. Komm, Menschenkind, iss. Meine Worte werden ein Teil von dir sein. Wir nennen es Wachsen im Glauben. Durch das Studium der Heiligen Schrift das verinnerlichen. Es gibt Stellen im Alten und Neuen Testament, die in die gleiche Richtung gehen, die uns helfen zu verstehen, was hier geschieht. Psalm 119, Vers 103, dein Wort ist meinem Mund süßer als Honig. Diese Erfahrung macht auch Hesekiel. Es schmeckt ihm süß, was er essen soll, selbst wenn Klage, Wut und Trauer aus den Worten sprechen. Warum? Weil hinter der klaren Ansage immer die Liebe Gottes steht. Selbst wenn es um Veränderung geht, die bitter nötig ist, Gottes Wort ist eine gute Speise. Wie auch Jeremia schreibt, dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing, und dein Wort meines Herzens Freude und Trost. Jeremia 15, Vers 16. Das Johannesevangelium geht sogar noch einen Schritt weiter. Jesus erzählt seinen Jüngern von dem, was seine Nahrung ist. Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Johannes 4, Vers 34. Wir hören, nicht nur Brot und anderes Essbares gibt Kraft. Gottes Wort ist die wahre Speise. Es stärkt und hält am Leben, auch in der Gefangenschaft in Babylon. Auf Gottes Wort zu hören und seinen Willen zu tun, das ist angesagt. Dass jemand Worte in sich aufnimmt und in sein Innerstes dringen lässt, davon hören wir auch in der Weihnachtsgeschichte. Als die Hirten wieder von der Krippe weiterziehen und überall verkündigen, was der Engel ihnen über die Geburt Jesu gesagt hat, da heißt es zum Schluss: Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Lukas 2, Vers 19. Gottes Wort will Menschen im Herzen stärken, im Herzen in der Mitte des Denkens, des Gefühls, der Entscheidungen, will er ihn vorbereiten auf seine Aufgabe. Gottes Worte werden zur kraftvollen Speise, die Mut macht und Ausdauer schenkt. Dem Hesekiel damals geschah das so, als er berufen wurde, als ein herausragender Zeuge in der Gefangenschaft. Als ein Prophet, der die Vergangenheit versteht, warum es dazu gekommen ist, und der die Gegenwart erklären kann und gleichzeitig aber auch die Zuversicht vermitteln kann, dass die Gefangenschaft nicht die letzte Station für das Volk Gottes ist. Er sieht in die Zukunft und weist den Weg. Er tröstet von Gottes Wort her. Jetzt können wir sagen, gut, nett zu wissen, hat es mal gegeben, lang ist es her. Was heißt das jetzt für uns, die wir nicht zu den Großen der Gottesgeschichte gehören? Von dem Wort, das zur wunderbar süßen Speise werden kann und soll, trifft uns das? Ja, denn ausgewählt sind auch wir. Im Petrusbrief werden wir ganz konkret so angesprochen: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Das ist das Scharnier zu Hesekiel und überhaupt zu dem, was im Alten Bund geschehen ist. 1. Petrus 2, Vers 9. Und mit diesem Bezug zum Neuen Testament ist auch die Brücke zu uns hierher geschlagen. Nennen wir das mal ganz breit einen Hesekiel-Dienst. Und ich möchte Ihnen jemanden vorstellen aus dem letzten Jahrhundert, der diesen Hesekiel-Dienst in einer ganz konkreten und alles andere als einfachen Situation getan hat. Da ist Hans Graf von Lehndorf. Er lebte im 20. Jahrhundert, war Arzt und Seelsorger und erlebte das Kriegsende 1945 in Ostpreußen. Wer vielleicht nicht gleich etwas mit ihm anfangen kann, der sei auf das Lied in Lied Nummer 428 in unserem Gesangbuch hingewiesen: Komm in unsere stolze Welt. Das hat er 1968 geschrieben und das ist in unserem Gesangbuch. Also er erlebt das Kriegsende, er hat das dann später in seinem ostpreußischen Tagebuch verarbeitet, was er 1945 bis 1947 erlebt hat. Immer noch lesenswert, kriegt man für ein paar Euro im Antiquariat. Das Kriegsende war schrecklich, Artillerie und Tiefflieger, Ostpreußen war eingekreist von der Roten Armee und in dieser Situation nimmt er die letzte Möglichkeit, aus Ostpreußen rauszukommen, nicht wahr, sondern bleibt als Arzt im Lazarett. Danach, die Rote Armee hat Ostpreußen eingenommen, Plünderungen, Morde, Massenvergewaltigung an der deutschen Zivilbevölkerung. Er selbst kommt in das berüchtigte Lager des russischen Geheimdienstes Rotenstein, einige Kilometer nördlich von Königsberg. Und jetzt geschieht das Wunder. Pfingsten 1945, wenige Tage nach Kriegsende, kann er in diesem Lager, wo Menschen tagtäglich sterben wegen Unterernährung, Krankheiten und so weiter, trotzdem einen Gottesdienst halten. Zu Pfingsten gelingt es, im Lager einen Gottesdienst zu organisieren. Für eine Stunde ist alle Erdenlast aufgehoben. Als sich der Raum leert, sehe ich den russischen Kommandanten draußen aus der Nähe unserer Fenster wegschleichen. Ob er wohl die ganze Zeit dort gestanden hat? Was für ein armes Volk, diese Sieger. Das war ein Hesekiel-Dienst in dieser Zeit 1945. Und das Interessante ist, Lehndorff kommt dann nach Westdeutschland, wird Arzt in Bonn, vielfach geehrt als Chirurg. Und er stellt dann fest, dass 20 Jahre nach Kriegsende ein Wohlstand ausgebrochen ist, den man sich nicht hat vorstellen können. Ludwig Erhard, der Vater des Wirtschaftswunders, Wirtschaftsminister, später auch Kanzler, hat mal dem evangelischen Bischof Kunz, dem Vertreter der evangelischen Kirche bei der Bundesregierung, anvertraut, als er schon nicht mehr im Amt war: Ich habe die Taschen der Deutschen vollgemacht, aber die Altäre haben sich geleert. Und so hat es auch Lehndorff empfunden. Und so können wir dieses Lied »Komm in unsere stolze Welt« verstehen. Jetzt mögen manche vielleicht sagen, naja, diese Art von Kulturpessimismus, die gibt's ja schon lange. Wenn es den Leuten gut geht, dann vergessen sie Gott. Und in der Tat, wir finden diesen Zusammenhang auch im Alten Testament. Aber jetzt werden Sie sagen, das ist ja alles schon über 50 Jahre her und uns geht's immer noch gut. Wenn man ins Alte Testament schaut, dann gab es ja viele Propheten vor Hesekiel, die genau das vorhergesagt haben, dass das Volk Gottes leiden wird. Und so kam es dann mit der Niederlage gegen Babylon und eben auch mit dem, dass das Volk in die Gefangenschaft geführt wurde. Die Prozesse gehen nicht so schnell, dass wir unbedingt alles in unserer Lebensspanne erleben. Mir ist das wieder bewusst geworden vor knapp 10 Tagen, war ich eingeladen in Washington zum nationalen Gebetsfrühstück. Deswegen bin ich auch heute dran und nicht vor 2 Wochen, für die, die sich wundern. Und das nationale Gebetsfrühstück findet einmal im Jahr statt. Der Gebetskreis im Repräsentantenhaus und der im Senat laden gemeinsam immer am ersten Donnerstag im Februar sowohl den US-Präsidenten ein, wie auch Delegationen aus der ganzen Welt. Es war also eine Delegation von 7 Bundestagsabgeordneten dort. Und also sowohl Donald Trump wie ich waren eingeladen, aber im Gegensatz zu mir durfte er sprechen. Auf einer der schönen Karten habe ich ein Zitat gefunden, das sehr nachdenklich stimmt. Der 30. Präsident der USA, Calvin Coolidge, kennt wahrscheinlich kaum einer, war von 1923 bis 1929 Präsident der Vereinigten Staaten. Und ein Zitat von ihm wird auf einer der Einladungskarten abgedruckt. Und da heißt es: Die Grundlagen unserer Gesellschaft und unserer Regierung ruhen so stark auf den Lehren der Bibel, dass es schwierig würde, diese Grundlagen unserer Gesellschaft aufrechtzuerhalten, falls der Glaube in diese Lehren der Bibel aufhören würde, von allen in den USA geglaubt zu sein. Das ist jetzt knapp 100 Jahre her, dass er das gesagt hat. Und ich glaube, dass es in den USA heute auch nicht mehr mehrheitsfähig ist, diese Überzeugung zu haben. Warum ist das so? Es ist in der Tat, denke ich, der Wohlstand. Der große Soziologe der Nachkriegszeit, Helmut Schelsky, hat das mal so beschrieben: Wir befinden uns auf dem Weg vom Seelenheil zum Sozialheil. Die Menschen glauben an den Sozialstaat, aber nicht mehr an Gott. Ich glaube, wenn wir heute eine Umfrage unter unseren Zeitgenossen machen würden, vertrauen sie stärker auf Gott oder auf den Sozialstaat, dann hätten wir in Deutschland 90%, die sagen würden, auf den Sozialstaat vertraue ich, aber nicht auf jeden Fall stärker als auf Gott. In diesem Umfeld befinden wir uns, wenn wir heute eine Art Hesekiel-Dienst leisten wollen. Und das eine ist ja die gesellschaftliche Veränderung, das andere ist aber das, was in der Kirche passiert. Und da stellen wir fest, dass in dem Volk Gottes des neuen Bundes es ähnlich katastrophal aussieht wie in dem Volk Israel vor der Niederlage gegen die Babylonier. Dass Christus alleine gilt nicht mehr, es finden multireligiöse Happenings statt. Die Schöpfungsordnung Gottes wird von Synoden in die Tonne getreten. Die Lebensheiligkeit, dass das menschliche Leben von vor der Geburt bis zu seinem Ende unantastbar ist, gilt nicht mehr. Das heißt, wir leben in einer Zeit, wo diejenigen, die Gott treu sein wollen, immer weniger werden. In anderen Erdteilen mag das anders aussehen, aber für Europa trifft das auf jeden Fall zu. Das heißt, egal ob unser Lebenskreis weit oder eng ist, ob unsere Verantwortung groß ist oder eher bescheiden, unsere Fähigkeiten mögen kümmerlich erscheinen, verglichen mit Hesekiel. Aber wir sind alle berufen, Boten Christi zu sein, denn Christus spricht zu seinen Jüngern, auch zu denen, die aus ihres Herzens Härte nicht glauben konnten, dass ihr Herr auferstanden war, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Schöpfung. Gut, wenn vorher all die guten Worte von uns aufgenommen sind, wenn wir die Botschaft Jesu Christi richtig gehend gegessen haben für unsere Seele. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.